Also da müssen sich viele umgewöhnen. Und das finde ich wichtig, diese Erfahrung zu machen, weil es muss sich was verändern von der Spitze an. Also es nützt nichts, wenn ich jetzt als Vorstand in meinem alten Mindset bleibe und meinen alten Praktiken folge und Muster sind sehr wirkmächtig, sondern hier haben sich alle zu bewegen.
Contalk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Contalk. Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership von Gesundheit und Sozialem. Heute mit einem Gast, weit angereist, wobei so weit war es auch nicht. Ja. Dr. Christian Geier, herzlich willkommen im Podcaststudio.
Hallo Herr Müller.
Heute haben wir das Thema vielfältigen Anforderungen begegnen, agile Führung in der Eingliederungshilfe. Und bevor wir uns diesem vielfältigen Thema widmen, würde ich Sie bitten, der Sitte und Brauch entsprechend dieses Podcast, nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern, so es welche gibt, die Sie vielleicht noch nicht kennen, nochmal ein bisschen was zu sich erzählen. Wer sind Sie?
Das mache ich sehr gerne. Ich bin vor 48 Jahren hier im Ruhrgebiet geboren worden, in Lünen, und habe dann auch meine Kindheit hier verbracht und bin dort im Kindergottesdienst einem spannenden Pfarrer begegnet, der mich begeistert hat, sodass ich den Wunsch nach Lokomotivführer und Feuerwehrmann recht zügig zu den Akten gelegt habe und Pfarrer werden wollte. Das hat sich auch nach dem Umzug ins schöne Ostwestfalen nicht geändert. Auch da hatte ich wieder das Glück, einem Pfarrer zu begegnen, der mich begeistert hat. Und so habe ich dann Theologie studiert, ganz grundständig. Und dort dann aber umgesattelt quasi schon während des Studiums auf Diakonie und Diakoniemanagement. Da war Alfred Jäger nicht ganz unbeteiligt dran, dem ich in Bielefeld-Bethel begegnete. Ein paar kennen ihn vielleicht noch, den Gründungsvater sozusagen des Diakoniemanagements im deutschsprachigen Raum. Und so bin ich als Theologiestudent bei der damaligen Diakonischen Akademie in einem Kurs Management in sozialen Organisationen gelandet. Das war ein Versehen.
Aha, ein Versehen? Wollten Sie das nicht?
Oder? Ich wollte das schon, aber die Akademie wollte Geschäftsführer und hatte nun da einen Theologiestudenten sitzen.
Ach so.
Das fanden die Geschäftsführer auch irgendwie ein bisschen merkwürdig bei der Vorstellungsrunde. Und ich dachte auch, okay, was bin ich jetzt hier geraten? Fand das aber natürlich super. Und wir haben uns kennengelernt und fanden dann am Schluss, glaube ich, sagen zu dürfen, das ist eine Bereicherung wechselseitiger Natur gewesen. Jedenfalls wurde ich da schon abgeworben in die Diakonie und bin dann nach dem Studium nach Sachsen-Anhalt gegangen, war dort an einer Fachschule für Sozialpädagogik Lehrer, Assistent der Schulleitung, Schulleiter, Geschäftsführer der Bildungs GmbH, später Stiftungsvorstand, und habe dort parallel Erziehungswissenschaften in einem Aufbaustudium in Hannover belegt und bin dann nach Nordhessen gegangen, ins Bad Hildesheim. Dort bin ich seit nun fast 13 Jahren fachlicher Vorstand, lebe dort mit meiner Familie und habe in der Zeit auch meine berufsbegleitende Promotion in Diakoniewissenschaft über eine wirtschaftsethische Arbeit zu Arbeitsbeziehungen in der Diakonie abgeschlossen. Ja, was ist vielleicht noch wichtig? Seit 2019, glaube ich, bin ich Mitglied des Vorstands des Evangelischen Bundesfachverbands für Teilhabe, kurz BEB, und seit Jahresanfang dessen stellvertretender Bundesvorsitzender. Pfarrer bin ich dann nicht geworden, oder doch? Also, ich sag's gern so, ich bin ordentlicher Manager geworden und außerordentlicher Pfarrer.
Okay. Was heißt außerordentlicher Pfarrer?
Ich habe die kirchliche Ausbildung tatsächlich zu Ende gemacht. Ich habe das Vikariat berufsbegleitend absolviert und auch das zweite theologische Examen abgelegt, also ganz ordentlich zu Ende gebracht, aber irgendwie außerordentlich, weil berufsbegleitendes Vikariat war zur damaligen Zeit echt selten, und bin dann ins Ehrenamt ordiniert worden. Also ich bin in keinem Anstellungsverhältnis zu einer Landeskirche, aber Pfarrer im Ehrenamt, als solcher auch ordentlich angemeldet natürlich. Und von daher sage ich außerordentlich, also nicht unordentlich, aber außerordentlich.
Okay, verstehe. Sehr gut. Da haben wir das auch geklärt. Ja. Erstmal vielen Dank für das muntere Entree. Ich würde mal direkt mit so einer Frage starten, die sich mir jetzt bei Ihrer Vorstellung ein bisschen aufgedrängt hat, nämlich, was hat Sie denn geprägt, sich mit dem Thema Agilität und New Work und so weiter auseinanderzusetzen? Da sind Sie ja auch durch vielfältige Publikationen und dergleichen immer mal wieder auffällig, in Anführungszeichen. Positiv natürlich auffällig.
Das ist schön, dass es auffällt.
Ja, doch, doch. Und da hat sich mir schon die Frage gestellt, wie hat das so, also woher kommt dieser Impact? Haben Sie da, ist das eher so eine praktische Erfahrung? Ist das eher eine akademische Erfahrung? Was heißt das für Ihr Führungsverständnis? Wie kam es dazu, dass Sie sich da so mit beschäftigen?
Das war mir nicht mitgegeben. Also ich habe das Management-Leadership-Handwerk ganz klassisch gelernt. Natürlich partizipatives Management, aber von Agilität, New Work, Selbstorganisation oder wie immer man da jetzt sagen will, war da im Grunde nichts da. Klar, wir dachten über flache Hierarchien nach und haben geschaut, dass da nicht zu viel Überbau stattfindet. Aber ich bin Führungskraft geworden, weil ich die Entscheidung treffen wollte. Ja, also ich gehe gerne in Führung, bringe mich mit meinen Ideen ein und sage das auch, sehe auch gerne, wenn sich meine Ideen durchaus durchsetzen können oder ich sie durchsetzen kann, gerne partizipativ. Also insofern war da von Agilität eigentlich nicht viel da. Und dann tatsächlich kam eine akademische Beschäftigung mit dem Thema indirekter Natur, nämlich im Rahmen meiner Promotion zu dem Thema Arbeitsbeziehungen in der Diakonie, wo ich an dem Punkt gelandet bin, dass ich gesagt habe, naja, der dritte Weg, den die Kirchen da gehen, der ist aus vielerlei Hinsicht problematisch. Der zweite Weg in der Sozialpartnerschaft, der erodiert zunehmend. Wenn wir nicht zum ersten Weg zurückkehren wollen, wo der Arbeitgeber alles diktiert, dann muss es ja noch was ganz anderes geben. Und bin auf das Thema demokratisches Unternehmen, demokratische Führung gestoßen, habe das versucht aufzuarbeiten. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, so richtig operationalisierbar wird das für mich nicht. Mir ist dann Frederic Laloux mit Reinventing Organizations in die Hände
gefallen. Der Klassiker.
Ja. Und habe da
drin. Das liest sich alles super, aber die Frage ist, wie kriege ich es umgesetzt?
Herrlich, genau.
So geht's
und an dem Punkt stand ich dann wieder. Ja, es ist alles toll und der kann begeistern und der hat mich auch begeistert. Gleichzeitig fand ich all diesen, ich sag mal, diesen esoterischen Impetus da nicht so prickelnd. Hab den versucht wegzufiltern, um zu gucken, was ist denn handfest da? Das war wenig. Und gleichzeitig hatten wir beim Unternehmen Bad Hildesheim so die Fragestellung, wie wollen wir anders führen? Denn so wie wir bislang geführt haben, das funktioniert nicht mehr lange.
Gab es da so einen Auslöser, dass Sie quasi gemerkt haben, es funktioniert nicht mehr lange? Oder woran haben Sie das festgemacht?
Verschiedentliche Rückmeldungen, insbesondere aus der Mitarbeiterschaft.
Mhm.
Also wir haben damals dann begonnen, Mitarbeiterbefragungen regelhaft durchzuführen. Und da ist Führung nicht besonders gut weggekommen. Und da wir die Befragung nicht nur machen wollten, um zu befragen, sondern tatsächlich auch in Veränderung einzutreten, haben wir uns dann schon gefragt, was müssen wir dann anders machen? Ja, eine Richtung war Führung professionalisieren, also das als eigenständige Aufgabe ernst nehmen, Führungskräfte auch in die Lage zu versetzen, diese Arbeit zu übernehmen. Wir haben an unseren Führungswerten und Führungsgrundsätzen gearbeitet und in diesem Zuge auch gefragt, was ist denn das passende Organisations- und Führungsmodell, zumal die eine Sache ist die Mitarbeiterrückmeldung. Wir stehen für Teilhabe. Wir stehen für selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung. Und gleichzeitig arbeiten wir hier in einem fremdbestimmten System, einem klassisch-hierarchischen System. Und wie passt das eigentlich zusammen? Dann kam noch eine dritte Komponente, das ist alles aufgeploppt nach und nach. Wir sagen, wir sind ein diakonisches Unternehmen. Und da lohnt ja immer mal wieder die Selbstvergewisserung. Was heißt denn das, wenn es nicht nur ein plakativer Slogan im Schaufenster ist?
Worin zeigt sich das? Genau.
Und woran machen wir das fest? Was leitet uns denn da eigentlich? Und sind unter anderem auf die christliche Freiheit gekommen. Und haben uns dann zum Glück gefragt, oder Gott sei Dank gefragt, wie passt denn das zusammen? Wenn wir sagen, jeder ist mit Freiheit begabt, wie kann er die denn eigentlich einbringen in die Organisation, in der ja jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, jeder Klient, jede Klientin eine Menge Zeit verbringt? So, das war so die Melange. Und dann war guter Rat teuer. Wie kann man das angehen? Und über, wie gesagt, Lalu, so dieses Fenster, das in die agile Welt aufging.
Sehr interessant. Jetzt haben Sie mehrfach von wir gesprochen. Wer ist denn wir?
Ja, wir ist der Führungskreis im Bad Hildesheim und nicht alle auf einmal, sondern...
Wer ist da drin in dem Führungskreis?
Also mein Vorstandskollege Jens Wehmeyer als kaufmännischer Vorstand ist dabei und dann unsere Geschäftsbereichsleitung. Mhm. Und ich hatte mich damit auseinandergesetzt. Wir waren ja in diesem Prozess, was machen wir jetzt mit den Ergebnissen der Mitarbeiterbefragung? Und dann sprang so der Funke über. Mit was beschäftigst du dich da? Ah, mit anderen Organisations- und Führungsmodellen. Also ich hatte das noch gar nicht groß reingebracht und gesagt, damit müssen wir uns befassen, sondern ich war noch in einer Auseinandersetzung für mich erstmal damit und wurde aber gefragt, weil ich gerne die Dinge, mit denen ich mich beschäftige, sichtbar in meinem Büro liegen lasse. Und dann gab es interessierte Rückfragen, ich habe erzählt und dann sprang offenkundig ein Funke über. Dann haben sich mehr Führungskräfte da aus unserer Runde mit befasst und dann haben wir auch eine Klausurtagung dazu veranstaltet und gesagt, damit wollen wir weitermachen, da müssen wir rein, da wollen wir uns mehr mit beschäftigen.
Cool. Wann war das ungefähr?
2017.
2017, das heißt... Die Initialzündung oder sozusagen der Beginn war dann diese Klausurtagung mit dem Führungskreis?
Ja, das kann man sagen.
Okay. Und auf der Klausurtagung ist was passiert?
Da ist erstmal ganz viel Beschäftigung mit dem Thema passiert und glücklicherweise auch auf eine sehr, könnte fast sagen, langweilige Art und Weise. Also nicht so eine hippe Begeisterungsveranstaltung nach dem Motto, wir haben da so einen Motivator, der jetzt sagt, wenn ihr agil werdet, dann seid ihr fit für die Zukunft und dann läuft alles wunderbar und befriedigt jedes Mitarbeiterinteresse und ihr macht die Teilhabe 150%ig und wirtschaftlich erfolgreich seid ihr sowieso dann, aber auch nur dann und ihr habt den Kicker überall stehen und den Obstkorb und. Nee, überhaupt nicht, sondern wirklich da reingegangen, so gefragt, was heißt das eigentlich, was wird das für uns bedeuten, können wir das, wollen wir das? Wir haben auf jeden Fall Lust, uns da weiter mit auseinanderzusetzen, um damit zu experimentieren.
Und dieser auslösende Moment war tatsächlich diese Mitarbeiterbefragung, die tatsächlich Luft nach oben gelassen hat. Und das wurde auch von allen so geteilt, sodass diese Antwort auf die Frage, die ich in der Praxis häufig wahrnehme, nach dem Motto, warum sollten wir das denn eigentlich machen? Ja, die war bei Ihnen dann irgendwie schon beantwortet oder gab es da auch noch Klärungsbedarf?
Nee, damit haben wir uns schon noch auseinandergesetzt und haben dann aber schnell aus der agilen Welt gelernt, gar nicht so viel nach dem Warum zu fragen, weil das eher ja zurückblickend ist, beziehungsweise in so Tiefenbohrungen macht, sondern eher zu fragen, wozu wollen wir denn das machen? Also nach vorne hingerichtet, wozu wollen wir denn das machen? Und dann war klar, wir wollen das machen, um die Kompetenzen der Mitarbeitenden besser einbeziehen zu können, um ihren Ansprüchen auf Partizipation an Entscheidungsprozessen zu genügen, damit Zufriedenheit zu steigern und aber auch eine Korrespondenz mit unseren Werten hinzukriegen. Weil das waren also parallele Entwicklungen, die da auf einmal hochploppten. Ja, das war nicht beabsichtigt.
Interessant.
Das hat sich ergeben und passte aber dann irgendwie zusammen, ohne dass es eine innere Abhängigkeit jetzt gehabt hätte. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen das machen, um unseren Werten zu entsprechen oder besser zu entsprechen, um die Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu steigern und hoffentlich auch die Teilhabemöglichkeiten der Klientinnen und Klienten.
Das finde ich ja hochspannend. Also die Frage, ich versuche das gerade so ein bisschen gedanklich nachzuzeichnen, aber Sie sind der Experte insofern, Sie wissen ja, wie es bei Ihnen war. Deshalb frage ich das gleich mal. Es gab also diese initiale Klausur, ja, wo Sie sich damit beschäftigt haben. Mhm. Wie ging das danach weiter? Weil das ist ja schön, wenn das einmal der Führungskreis für sich irgendwie zerlegt und irgendwie klar hat. Aber das hat ja mehrere Fragen, die das in der Regel auslöst, so zumindest in meiner Erfahrung. Also zum einen hat das ja eine Änderung auch des eigenen Führungsverhaltens zur Folge. Das hat möglicherweise auch einen Impact auf die Aufbau- und Ablauforganisation. Mhm. Das hat aber dann auch die Frage, wie kriege ich eigentlich diese berühmte Durchdringung der Lehmschicht und so weiter, die es da gibt. Also woran merkt das am Ende, die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter an der Basis in Gänsefüßchen, bis hin eben zu den Klientinnen und Klienten und dergleichen. Nehmen Sie uns doch mal so ein bisschen mit auf die Reise. Wie haben Sie das geschafft?
Ob wir es geschafft haben, das will ich mal bezweifeln. Ja, also da sind wir noch lange nicht angekommen.
Ja, die Frage ist ja, wie war der Weg? Ne?
Ja, aber weil agil heißt ja immer, wird ja auch so verstanden und ist ja auch mit drin, es geht schnell oder es geht schneller. Das hat erstmal ganz lange gedauert. Also, weil wir gesagt haben, wir machen da jetzt, wie gesagt, nicht so eine hippe Nummer raus und tanzen da was vor, was wir noch nicht sind, sondern wir haben uns entschieden, nein, wir müssen als oberster Führungskreis das durchdringen und genau das, was Sie sagen. Was macht das eigentlich mit mir als Führungskraft? Und was wird von mir als Führungskraft jetzt erwartet? Und wie fühlt sich das vor allem an? Weil ich meine, durchdenken kannst du das ja alles wunderbar und dann passt das irgendwie. Aber in der Situation zu stecken und sagen, ich verteile meine Macht, ich teile meine Macht, indem ich sie verteile, so, das fühlt sich dann mitunter auch nicht mehr so schön an. Und da haben wir gesagt, wir lassen uns Zeit, wir probieren das an uns selbst aus. Das heißt, Vorstand und Geschäftsbereichsleitung haben zunächst erarbeitet, wie im Binnenverhältnis dieses obersten Führungskreises das eigentlich aussehen müsste. Und da haben wir dann gemerkt, boah, das ist mega anstrengend. Wir wollen das alle. Wir haben auch gesagt, also wir Vorstand haben gesagt, ihr dürft das auch. Ihr dürft von uns Vorstand hier Entscheidungssachverhalte übernehmen. Wir teilen die mit euch. Und dann muss es aber auch zu einem Können kommen. Also das zu wollen und zu dürfen ist das eine. Das dann zu können, zeitlich zu können, aber auch von der Aufgabenstellung her zu bewältigen und so weiter. Da wurde dann deutlich, wow, das verlangt ja doch ganz schön was ab. Und uns fehlten die Instrumente, muss man ganz ehrlich sagen. Also mit Lalou da rumzufummeln, hat wirklich uns nicht sehr weit gebracht. Wir haben so Ansätze gehabt und haben aber ganz viel Selbsterfahrung, könnte man sagen, ja, wenn man es jetzt psychologisch wendet.
Was heißt das, Selbsterfahrung? Wie haben Sie das gemacht? So kollegiales Coaching oder?
Ja, wir haben schon mit einem Coach dann auch reflektiert.
Ja.
Oder eben auch ganz bewusst, noch sehr hemdsärmlich, weil wir, wie gesagt, die Methoden auch noch nicht so gut konnten, so Reviews und Retros, würden wir heute sagen, durchgeführt, um zu gucken, wie weit sind wir denn da jetzt gekommen, wo stecken wir fest, was sind Gründe, weshalb wir da feststecken, was lernen wir daraus, was wollen wir anders machen oder was wollen wir auch wieder zurückdrehen. Ja? Und die Erfahrung der Geschäftsbereichsleitung, oh, jetzt für ein Thema zu stehen, das unternehmensweit und nicht nur meinen Geschäftsbereich betrifft, verlangt mir ziemlich viel ab. Will ich das überhaupt, wenn sich das so zeigt, auch von der Arbeitsbelastung? Weil dann wurde nämlich klar, wir können ja nicht einfach nur vom Vorstand nehmen. Wir müssten auch was abgeben. Also es wurde dann sehr schnell deutlich, es muss weitergehen. Es kann da nicht stecken bleiben. Und dann haben wir das Modell der kollegialen Führung gefunden von Bernd Österreich und Claudia Schröder. Ist uns auch mehr zugefallen. Wir haben da jetzt auch da wieder keinen riesigen Such- und Analyse- und Auswahlprozess gemacht, sondern das kam uns in die Hände. Wieder so ein kleiner Kreis, man hat das gelesen, geprüft, gedacht, das könnte was für uns sein, wollen wir uns damit mal beschäftigen, haben uns damit auseinandergesetzt und damit haben wir jetzt was an die Hand gekriegt, wo man sagen kann, ja, damit lässt sich arbeiten. Das ist operationalisiert und gleichzeitig aber auch nicht das Korsett zu eng. Damit wollen wir arbeiten und dann sind wir auch einen Schritt weitergegangen und haben eingeladen, mitzumachen in der Organisation, weit über den obersten Führungskreis hinaus.
Wen haben Sie da eingeladen? Also ich muss mal ein bisschen sammeln. Ja, da waren jetzt ganz viele Instrumente drin oder ganz viele spannende Aspekte. Also Sie haben diesen initialen Workshop gemacht, Sie haben danach dann diese Selbsterfahrung, so nenne ich es jetzt mal, gemacht. Sagen, ja. Wie lange hat diese Phase gedauert?
Oh, die hat knapp 2 Jahre gedauert.
Und haben Sie da vorher schon was kommuniziert in die Organisation nach dem Motto, wir beschäftigen uns jetzt mit agilen Führungsmethoden oder war das eher noch so ein bisschen Closed Shop und Geheimwissenschaft im obersten Führungskreis?
War kein Geheimwissenschaft, aber ist jetzt auch nicht in der internen Kommunikation massiv beworben worden, weil wir wollten nichts ins Schaufenster stellen, also ins interne Schaufenster stellen.
Was noch nicht ausgegoren ist, ja.
Wo wir gar nicht wissen, wollen wir das oder können wir das, passt das zu uns? Sondern da sind wir für uns geblieben, ohne es zu verheimlichen. Ja. So kann ich sagen.
Ja.
Was wir aber parallel gemacht haben, wir haben ein Führungskräfteentwicklungsprogramm aufgesetzt und alle Führungskräfte bis heute durchlaufen diese 4 Module, die darauf einzahlen, ich sage mal, partizipativ agil zu führen. Mhm. Und wir haben gleichzeitig begonnen, an den Führungswerten und Führungsgrundsätzen zu arbeiten, um auch in die Mitarbeiterschaft natürlich was kommunizieren zu können. Wir nehmen eure Rückmeldung ernst.
Okay, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Genau. Die haben ja wohl nicht sozusagen 2 Jahre gesagt, okay, wir nehmen das zur Kenntnis, wir überlegen mal, was das bedeutet von den Rückmeldungen der Mitarbeiterbefragung, sondern sie haben genau diese Punkte sozusagen dann schon dargelegt nach dem Motto, wir nehmen das zur Kenntnis und wir machen da was draus, wir arbeiten da an unserer Organisation. Wen haben Sie denn als nächstes wann eingebunden, dass das sozusagen so ein bisschen langsam, aber sicher die Organisation auch durchdrungen hat?
Also wir haben dann wieder mit einer Klausur gearbeitet, oberster Führungskreis, und haben uns dort mit dem Modell des kollegial geführten Unternehmens auseinandergesetzt.
War das dann nach 2 Jahren oder wann?
Das war
so
2019.
Okay, 2019, ja.
Und haben dort dann auch über ein agiles Entscheidungswerkzeug, nämlich die Einwandintegration, am Ende der 2 Tage geklärt, ob es Einwände gibt, es nicht zu tun. Das ist auch eine interessante Methodik.
Genau, vielleicht sagen Sie nochmal einen Satz zum Thema, was ist die Einwandintegration?
Ja, man fragt nicht, bist du dafür oder dagegen? Das ist ja binär, das ist ja, ja völlig simpel. Dann sagt der eine ja, der andere nein. Und die nicht so genau wissen, die überlegen sich, bin ich mehr ja oder bin ich mehr nein? Im Zweifel bin ich mehr nein. Und gewonnen hast du am Schluss nichts, weil ja nur weißt, die sind dafür und die sind dagegen. Die Einwandintegration funktioniert kurz gesagt so, dass jeder sich äußern muss, und zwar, ob er niedrigen, mittelschweren oder einen schwerwiegenden Einwand gegen eine Beschlussvorlage hat. Und dann wird versucht, insbesondere die schwerwiegenden und die mittelschweren Einwände in den Beschluss zu integrieren. Und am Ende kommt im besten Fall ein einwandfreier Beschluss heraus. Das heißt aber nicht, dass alle zu 100% dafür sind.
Aber sie tragen es mit.
Sie tragen es mit.
Und es wurde auf den Tisch gelegt.
Und es wurde alles auf den Tisch gelegt. Und es macht Beschlüsse ja auch besser, wenn die Kritiker zu Wort kommen und nicht nur Nein sagen.
Das heißt, so der vielfältig gehörte Kritikpunkt, ach du liebes bisschen mit der Agilität und der Partizipation und New Work und so weiter, das dauert doch alles zu lange, wir haben doch die Zeit gar nicht. Würden Sie sagen, gerade weil das so ist, brauchen wir die Zeit besser vorher, da liegt es nämlich auf dem Tisch, als wenn wir nachher dann irgendwie gewisse Dinge, die unausgesprochen sind, dann irgendwie rauskitzeln müssen und die doch die Organisation stören. Würden Sie das so rückblickend aus Erfahrungen bestätigen?
Auf jeden Fall, ohne dass ich damit sagen will, das braucht alles mehr Zeit. Der Entwicklungsprozess braucht Zeit, da können wir vielleicht nochmal drauf kommen. Aber zur Entscheidung zu kommen, braucht gar nicht so viel mehr Zeit, weil diese Werkzeuge alle so dermaßen gut strukturiert sind. Wenn man sich dort an die Methodik hält, ist das ein überschaubarer Zeitaufwand, der zu einem in der Regel guten Ergebnis führt. Die Einwandintegration gehört sicherlich zu den aufwendigsten Entscheidungswerkzeugen. Die sollte man auch nur einsetzen, wenn es wirklich wichtige Entscheidungen sind. Eine solche für ein Unternehmen zu sagen, wir wollen ein agiles, kollegial geführtes Unternehmen werden und das zumindest erproben, ist, finde ich, eine weitreichende Entscheidung. Da lohnt dieses Entscheidungswerkzeug, und weil es so gut strukturiert ist, gibt es auch nicht diese Endlosdiskussion, sondern es gibt die Fragerunde, die erste Meinungsrunde, die erste Einwandrunde, den veränderten Beschluss, die zweite Einwandrunde, und wenn es dann keine schwerwiegenden Einwände mehr gibt, ist es entschieden. Klar, je nachdem, wie viele Leute daran beteiligt sind, braucht das seine Zeit. Aber Timeboxing ist ja in der agilen Welt auch gerne eingesetzt. Und das kann man auch machen. Dein Redebeitrag darf maximal so und so lang sein, ja? Um dann tatsächlich auch jeden zu Wort kommen zu lassen. Insbesondere die sich sonst nicht zu Wort melden.
Mhm.
Aber auch die Kritikerinnen und Kritiker, die ansonsten nur Nein oder dagegen, ne? Wir kennen ja die Karikaturen noch, ne? Uli Stein oder so, ne? Dagegen.
Ja. Ja.
Nein, die kommen zu Wort. Die müssen sagen, was ist es denn? Mhm. Was für einen Einwand haben sie? Und die Einwände sind in der Regel richtig gut. Die brauchen wir. Die müssen gehört werden. Die müssen bearbeitet werden.
Okay, spannend. Und quasi so der Fortlauf, ich bin so gedanklich bei der Fragestellung, wie haben Sie diese Keimzelle aus dem Führungskreis rauskommen, dann in die Organisation gebracht? Also gab es dann eine nächste Ebene, die Sie eingebunden haben?
Genau.
Wie ist das gelaufen?
Dann ist es ans Licht der Unternehmensöffentlichkeit gegangen. Wir haben einen Führungskräftekongress gemacht und haben das vorgestellt.
Führungskräftekongress heißt?
Alle, aller Ebenen.
Wie viel waren das?
Knapp 70
Aha.
Personen,
okay.
die da zusammenkamen. Und denen haben wir das vorgestellt und eingeladen, mitzumachen.
Mhm.
Also wir haben ja beschlossen, ergebnisoffen das anzugehen und haben eingeladen, mitzumachen als Pilot.
Und das war dann vom Startpunkt aus in welchem Jahr?
2019 noch, im Oktober.
2019 auch. Okay, spannend. Und wie ist der Kongress, die Tagung gelaufen?
Es waren hervorragende Beiträge, Auseinandersetzungen und ganz offenkundig ist der Funke übergesprungen. Wir haben gesagt, wir können mit 3 Piloten starten. Und wir hatten, glaube ich, 5 Bewerbungen darauf und mussten dann also auswählen. Und dann sind noch im Herbst 3 Piloten tatsächlich gestartet.
Mhm.
Mit dem Ansinnen, als Organisationseinheit, also zum Beispiel ein Wohnheim, eine besondere Wohnform oder als Jugendwohngruppe oder als Tagesförderstätte, das auszuprobieren.
Und was heißt das in der Praxis? Also wo ist da der Unterschied sozusagen zum Status ex ante?
Dass sämtliche Führungsarbeit, die ja konzentriert ist bei einer Führungskraft, verteilt wird auf alle Organisationsmitglieder, die Führungsarbeit übernehmen wollen.
Mhm. Okay.
Und das ist, finde ich, schon radikal. Also ist ein Ansatz von verteilter Führungsarbeit, sonst kann man in der agilen Welt ja auch finden kollektive Führung oder eben geteilte Führung und wir praktizieren die Richtung verteilte Führung.
Mhm.
Da ist ein Missverständnis gleich aufgetaucht. Gerade unter diesem Label kollegiale Führung haben unsere Kolleginnen und Kollegen so einen basisdemokratischen Ansatz gehört,
mhm.
ja, so wie das in der Kollegenschaft ist und der sozialen Arbeit und so.
Wir diskutieren alle mit. Ja.
Ja, alle reden über alles und entscheiden über alles.
Ja.
Und das wäre ja kollektive Führung. Das funktioniert natürlich in einem Unternehmen unserer Größe nicht. Und deshalb haben wir da lange dran arbeiten müssen. Nee, verteilte Führungsarbeit. Also wir regeln, wer übernimmt welchen Führungsjob.
Ja.
Und in dieser jeweiligen Führungsrolle, die ich dann habe, zum Beispiel alle Personalangelegenheiten oder alle konzeptionellen Fragen oder in Fragen der Wirtschaftlichkeit, Ökonomie, bin ich dann als Kollegin, Kollege, die Entscheidungsperson.
Genau, ich will mal so ein bisschen in die Praxis reingehen. Also wenn ich jetzt ein Wohnheim, was Sie gerade genannt haben, mal nehme, wie muss man sich das in Praxis vorstellen?
Erstmal hat das ganz langsam begonnen. Also die Einrichtungen hatten ja alle eine Führungskraft und die Führungskraft muss natürlich auch bereit sein abzugeben. Das sagt sich auch leichter, als es sich praktizieren lässt. Das ist auch so ein Learning und wir haben völlig unterschätzt. Wir haben die Kollegen viel zu wenig da in diesem Prozess begleitet, also die Führungskräfte, weil das ja ganz viel mit der eigenen Rolle, Identität, aber natürlich auch Wirtschaftlichkeit und so weiter eine Frage ist. Und hier haben die miteinander besprochen, welche Führungsarbeit gebe ich im ersten Schritt ab, welche wollt ihr euch nehmen? Um dann Schritt für Schritt das so weit auszudehnen, dass sämtliche Führungsarbeit, die zum Beispiel bei der Einrichtungsleitung einer besonderen Wohnform liegt, im Team verteilt wird, sodass es dann keine Führungskraft vor Ort mehr braucht.
Und wie sind Sie mit den bestehenden Führungskräften umgegangen? Haben die sich dann quasi eingefügt ins Glied in Gänsefüßchen oder wie muss man sich das vorstellen praktisch?
Eine Führungskraft hat das tatsächlich getan. Die hat, nachdem die Pilotphase begonnen hatte, nach einer geraumen Zeit gesagt, sie möchte gerne die Führungskraftposition verlassen und Teammitglied werden. Das hat in diesem Fall auch sehr gut funktioniert. Ein anderer Pilot hat nach knapp 2 Jahren gesagt, wir schaffen das nicht. Wir möchten zum alten System zurückkehren. Da war die Führungskraft ja auch noch da. Wir haben heute zum Beispiel eine Wohneinrichtung, die ist neu entstanden und gleich ohne Führungskraft. Das ist nochmal ein ganz eigenes Feld. Die hat bis heute keine. Und in der Tagesförderstätte ist das so ein Ablösungsprozess. Also die wird wahrscheinlich nächstes Jahr dann auch tatsächlich autark dann laufen.
Aber jetzt nochmal, also was ich gerade aus der Eingliederungshilfe häufig höre, aber auch aus anderen Branchen, heißt das ja, naja, wir haben ja gesetzliche Anforderungen, ja. Heimaufsichten und sonst was, die brauchen noch da eine Führungsstruktur. Oder wenn ich jetzt als Vorstand, da gibt es ein Problem in der Einrichtung, da will ich auch klar haben, wen packe ich da jetzt an? Wie machen Sie das denn? Also ich meine, so in so einem Wohnheim arbeiten ja x Personen, ja, oder in so einer Tagesförderstätte. Wen sprechen Sie an? Wie sind Zuständigkeiten, Verantwortung geklärt? Wie haben Sie das geregelt? Das ist ja etwas, was vielen auf dann so ein bisschen Sorgenfalten auf die Stirn treibt.
Ja, das ist auch wichtig, dass das geregelt wird. Also agile Führung heißt ja nicht, jeder macht, was er will und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt, sondern das ist ein mal mehr, mal weniger strukturiertes Führungssystem. Also es braucht Führung weiterhin und die ist auch da. Also in der kollegialen Führung sieht das dann so aus, dass sie für die verschiedenen Führungsaufgaben eine entsprechende Rolle haben. So, und dann ist da zum Beispiel die Rolle Qualitätsmanager, Qualitätsmanagerin. Und da muss ich mich als Vorstand oder der Geschäftsbereichsleiter in allererster Linie natürlich umgewöhnen. Da kann ich nicht immer dieselbe Person adressieren mit allen Fragen, sondern wenn es um Qualitätssicherung geht, wenn es ums Prozessmanagement geht und so weiter, dann muss ich mich an die Person wenden, die die Rolle Qualitätsmanager hat.
Aber haben Sie denn, sagen wir mal, solche Themenschwerpunkte wie Personal, kaufmännische Steuerung und so weiter, wie viel haben Sie da von diesen Themenschwerpunkten?
Also es gibt sogenannte Basis- und damit Pflichtrollen.
Ah ja.
Da gehört zum Beispiel Personalökonomie dazu, aber auch Kreisgastgeberschaft. Also das Team ist dann ein Kreis in der Sprache. Und der Kreisgastgeber muss die Arbeitsfähigkeit sicherstellen. Also der hat den Führungsjob, dass diese Einrichtung arbeitsfähig ist, auch in ihren Führungsstrukturen. Wir haben auch einen Lernbegleiter als Pflichtrolle, weil Lernen in dem Modell in der agilen Welt enorm wichtig ist.
Okay. Und wie viele Rollen haben Sie dann in der Summe oder thematische Schwerpunkte?
Also Basisrollen sind es 2, 3, 5. Und dann kommen fachspezifische Rollen dazu. Das unterscheidet sich natürlich zwischen einer Jugendhilfe-Wohngruppe und einer besonderen Wohnform und einer anderen Einrichtung.
Nachvollziehbar. Und wie wählen Sie diese Menschen aus?
Ja, das wird
natürlich auch.
Oder
wählen sich die Menschen selber aus? Oder wie?
Ja, also ich wähle gar keinen aus, sondern das ist natürlich eine Teamentscheidung.
Ja.
Die Entscheidung findet im Kreis statt.
Aha.
Die Menschen, die da sind, sind die, die da sind.
Also in einer Tagesförderstätte überlegen sich dann die Menschen, die Mitarbeitenden, die dort arbeiten, wie machen wir es? Und es ist quasi die Vorgabe, dass halt die Rollen quasi wahrgenommen werden müssen. Aber wer das macht, ist quasi dann aus dem Kreis zu entscheiden.
Genau, und da gibt es wieder verschiedene Wege dorthin, also Entscheidungswerkzeuge. Zum Beispiel Wahl aus der Mitte oder eine kollegiale Rollenwahl, unaufwendiger bis aufwendigeres Wahlverfahren. Es gibt dann ein Rollencanvas, ja, also in der agilen Welt wird ja alles über Leinwände abgebildet.
Natürlich.
Aber wirklich ein durchaus hilfreiches Instrument, das wir auch über unsere Piloten hinaus einsetzen, weil es eine schöne Übersichtlichkeit gibt. Diese ollen Fließgeschichten, von Stellenbeschreibung waren wir schon lange weg, aber Aufgabenbeschreibung und so weiter, wo da keiner sich da durchscrollt. Und wenn du das alles auf einer Leinwand hast mit den schönen Feldern, hervorragend, da ist definiert, was ist deine Aufgabe, was für Entscheidungskompetenz und Macht hast du, wem hast du wie Rechenschaft abzugeben und so weiter. Also das ist wirklich geregelt, sodass das nicht dem Selbstlauf überlassen ist. Und dann setzt natürlich Kompetenzerwerb ein. Da haben wir auch dazu gelernt, auch hier gilt, nur weil man es will und darf, kann man es nicht. Und hier die Rolleninhaber zu empowern, ist enorm wichtig.
Welchen Impact hat das denn eigentlich auf Shared Service oder Managementstrukturen, Verwaltungseinheiten? Haben Sie davor Halt gemacht oder sind die jetzt auch agil unterwegs?
Wir haben einen sogenannten Dienstleistungskreis, also das ist jetzt wieder die Sprache, ne, aus der agilen Welt. Sonst hätte man gesagt Zentralabteilung Qualitäts- und Prozessmanagement. Die arbeiten auch als Pilot, selbst organisiert, also kollegial geführt und erproben das und machen da super Erfahrungen mit. Ja, die Herausforderung ist natürlich, wir sind ja zu 98% noch klassisch hierarchisch gebaut, ja. Das gab am Anfang schon irgendwie Irritationen und Verstimmungen. Wer zeichnet denn jetzt die Rechnung ab? Also zum Glück digitaler Workflow und so. Aber dann war die Frage, ja, da sagte die Rolleninhaber Ökonomie, ich habe überhaupt keine Berechtigung. Ja, die Berechtigung kannst du ja kriegen. So, dann wurde aber noch irgendwas handschriftlich abgezeichnet. Dann gab es sofort die Rückfrage aus dem Rechnungswesen. Was soll das denn? Darf das doch gar nicht. Wo steht das, die das darf? Ja, das siehst du im Rollen-Canvas.
Genau.
Also gilt schon, viele mitzunehmen, die nicht unmittelbar berührt sind. Oder als wir die neue Wohneinrichtung gebaut haben, unser Gebäudemanagement hat sich in Gelassenheit geübt, will ich mal sagen. Weil dauernd andere Ansprechpartner, ne? Dann hast du die, die für die pädagogische Ausrichtung der Einrichtung ist, zuständig. Und da, daneben gibt es auch noch die Ökonomin. Und dann, wer macht denn diese Fragestellung jetzt? Und die waren gewohnt, ich habe eine Ansprechpartner und das ist die Einrichtungsleitung. Fertig. So. Also da müssen sich viele umgewöhnen. Und das finde ich wichtig, diese Erfahrung zu machen. Mhm. Sind wir wieder bei Selbsterfahrung. Weil es muss sich was verändern, von der Spitze an. Also es nützt nichts, wenn ich jetzt als Vorstand in meinem alten Mindset bleibe und meinen alten Praktiken folge und Muster sind sehr wirkmächtig, ja. Sondern hier haben sich alle zu bewegen.
Okay. Was ich häufig höre ist, ja, das hört sich ja alles toll an, aber ist das nicht nur was fürs Schaufenster und dann geht das ja nicht ausgerechnet in der Eingliederungshilfe oder in der Altenpflege oder im Krankenhaus gar, das ist doch alles gar nicht möglich. Jetzt haben wir ja heute mit Ihnen jemand hier im Podcast zu Gast, der tatsächlich auch jetzt schon einige Jahre Erfahrung damit hat. Und ich stelle mal die Gretchenfrage. Was ist denn jetzt eigentlich anders? Lohnt sich das Ganze? Was ist vielleicht auch besser oder schlechter? Also was ist sozusagen der Kern vom Kern dessen, wo Sie sagen, vielleicht, ich unterstelle Ihnen jetzt mal, dass Sie sagen würden, es lohnt sich.
Also es hat sich schon gelohnt, um der Erfahrung willen, die wir jetzt gemacht haben. Das bringt uns weiter, unabhängig davon, ob wir jemals ein kollegial geführtes Unternehmen werden. Denn wir haben ganz viele Entdeckungen gemacht. Ja. Einmal haben wir Menschen entdeckt, die Kompetenzen haben und jetzt einbringen, die sie im klassisch-hierarchischen System niemals eingebracht hätten. Die wären gar nicht in der Lage gewesen, sich da an diesen Fragestellungen zu beteiligen, nämlich zum Beispiel so einen Organisationsentwicklungsprozess zu führen. Wir haben auch einen kollegial geführten Kreis, der das für uns macht. Das mache ich nicht als Vorstand hierarchisch. Sowas zum Beispiel. Dass wir entdeckt haben, wie können wir Arbeitsprozesse anders steuern über agile Methoden? Wie kommen wir auf andere Art und Weise zur Entscheidung? Das sind alles Erkenntnisse, die nützen uns auch dort, wo wir noch lange nicht kollegial geführt sind. Ob wir da ankommen, habe ich ja schon gesagt, wissen wir gar nicht. Das ist ja auch das Schöne in der agilen Welt und gleichzeitig das Schwierige. Es gibt keinen Masterplan, sondern umgangssprachlich könnte man fast sagen, wir leben ein bisschen von der Hand in den Mund. Ne? Also wir gehen einen Schritt, probieren den aus, reflektieren, schauen, was lässt sich daraus lernen. Machen wir da weiter, probieren was anders aus. Und wir sind noch voll in der Such- und Ausprobierbewegung, weil so ein Unternehmen, das über 100 Jahre alt ist, das lässt sich gar nicht so schnell transformieren. Insofern denke ich, ja, es lohnt, weiter auszuprobieren, weil die Fragen, die uns dazu bewogen haben, das anzugehen, sind ja noch da.
Würden Sie es nochmal machen?
Ja, auf jeden Fall.
Gut. Dann kann ich meine letzte Frage mit dem Blick in die Glaskugel ja stellen. Wir haben ja gerade in der Eingliederungshilfe, aber generell im Bereich der Gesundheits- und Sozialwirtschaft doch enorme Herausforderungen. Stichwort Sozialstaatsreform, der allenthalben sehr spürbare Finanzdruck, Spardiktate und dergleichen von öffentlichen Haushalten. Das heißt, jetzt auf Ihr Unternehmen oder auf die Branche übertragen, die Eingliederungshilfe steht ja auch in den kommenden Jahren weiter unter enormem Veränderungsdruck. Ja. Wie schätzen Sie da das Thema Agilität und Ihr Führungsmodell ein? Ist das vielleicht gerade dazu eigentlich eine gute Herausforderung, mit Veränderungen vielfältiger Art oder mit Ambiguitäten auch umzugehen? Wie ist da so Ihr Blick in die Zukunft?
Ich denke schon, und insofern hätte ich mir gewünscht, wir hätten viel früher angefangen, weil der Prozess eben so lange dauert, wie er dauert. Denn wir müssen anpassungsfähiger sein. Die Rahmenbedingungen werden sich, das merken wir jetzt schon, immer schneller wieder ändern. Wir sind gerade dabei, das neue SGB IX umzusetzen, die Landesrahmenverträge, da ist die Tinte fast noch nicht trocken drunter. Und gleichzeitig werden die Rahmenverträge deutschlandweit in Frage gestellt. Unter genau diesem Spardiktat wird personenzentrierte Hilfen in Frage gestellt. Und wir werden erleben, dass sich da ganz viel wieder verändert. Also insofern, glaube ich, wäre es sehr hilfreich. Wir wären agiler schon, um diesen Anforderungen auch in der Hinsicht entsprechen zu können. Die Bedingungen wären nicht besser, solche Organisationsentwicklungsprozesse auszuprobieren, aber auch angesichts dessen dass wir mit einer ganz anderen Mitarbeiterschaft demnächst arbeiten werden, wollen wir zumindest daran festhalten und hoffen auch, dass wir es durchhalten.
Das war mir jetzt aber ein bisschen zu politisch, was Sie jetzt hier gesagt haben. Ich bring's mal auf den Punkt. Wenn Sie jetzt mal so eine Empfehlung aussprechen würden für andere Organisationen, würden Sie sagen, bleiben Sie lieber bei der klassischen Hierarchie? Da kann man doch irgendwie einer entscheidet oder mehrere entscheiden. Es ist klar, wer was macht. Dann kann man auf Veränderungen einfach ein bisschen klarer reagieren. Oder liegt nicht gerade die Chance in der Agilität darin, dass eben quasi diese Frage der multiperspektivischen Betrachtung und dergleichen gerade für diese komplexen Herausforderungen auch passgenauere Problemlösungen und eine andere Form der organisationalen Resilienz auch fördern? Jetzt habe ich ein bisschen eine tendenziöse Aussage hier getroffen, aber ich will es mal bewusst gegenüberstellen, weil ich es häufig erlebe, dass im Top-Management sich genau viele diese Frage stellen. Also Hierarchie hat ja auch ein bisschen was Klares und auf was Entlastendes. Und Agilität, was Sie jetzt beschrieben haben, ich meine, das sind jetzt 8 Jahre, seit 8 Jahren sind Sie dran oder sogar noch etwas länger. Und gleichzeitig erzählen Sie auch, dass es anstrengend ist. Also wo liegt der Mehrwert drin, gerade vor dem Hintergrund der Veränderung?
Ja, das muss natürlich jeder für sich entscheiden, ob das ein Weg ist, den man begehen will. Schnelle Erfolge haben wir nicht eingefahren. Und gleichzeitig finde ich, ist es total erfolgreich, weil wir uns im Mindset geändert haben, weil Führung einen ganz anderen Stellenwert hat und die agile Welt jetzt jenseits des Hypes oder der Mode oder sonst wie auf Prinzipien beruht, die wir gut gebrauchen können und es lohnt, da was auszuprobieren. Und das ist ja das Schöne daran. Man kann etwas ausprobieren, ohne zu sagen, ich krempel den ganzen Laden von rechts auf links und kann mal gucken, was für Effekte hat das bei mir.
Okay. Na, jetzt habe ich ja doch noch sowas wie eine kleine Tendenz von Ihnen rausgekitzelt, eine kleine Rede quasi für die Agilität.
Ja, aber ich bin auch kein Missionar in Sachen Agilität. Ich verkaufe auch kein Produkt an der Stelle. Aber ich kann von uns sagen, wir halten daran fest und wir probieren es weiter und immer wieder auch ein bisschen anders. Ne?
Sehr schön. Lieber Herr Dr. Geier, ich könnte noch mit Ihnen weiter plaudern, aber der Podcast soll ja Lust machen, sich mit Themen zu beschäftigen und Menschen kennenzulernen, insbesondere Menschen, die Zukunft gestalten. Sie sind ein Mensch, der Zukunft gestaltet. Herzlichen Dank, lieber Dr. Geier, für das interessante Gespräch.
Vielen Dank, Herr Müller.
Contalk.